Werner, ich muss dir heute ganz zu Anfang ein Geständnis machen. Du weißt, ich bin ein großer Weinfreund, aber ich finde, es gibt total überflüssige Weinutensilien und Accessoires und dazu gehört für mich der Dekanter. Ich finde, der nimmt wahnsinnig viel Platz im Schrank weg. Man kann ihn nie richtig spülen, vor allem nie richtig abtrocknen. Und deswegen habe ich meinen schon vor vielen Jahren aussortiert und entrümpelt. Sagst du, wie bescheuert ist das denn? Man braucht einen Dekanter unbedingt? Oder sagst du, naja, man kommt auch ganz gut ohne durchs Leben?
Also ich nehme an, du meinst eine Lüfterkaraffe und die braucht man.
So ein großes Glasding, so genau. Bauchig mit einem engen Ausguss oben.
Genau, das ist eine Lüfterkaraffe und die braucht man. Einen echten Dekanter wirst du wahrscheinlich nicht brauchen.
Okay, ich merke schon, wir reden hier offenbar über zwei verschiedene Themen. Wollen wir gleich ein bisschen vertiefen.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann, Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und zu meinem Geständnis eben hat uns eine Hörermail inspiriert. Wir rufen ja immer dazu auf, in diesem Podcast uns Fragen zu stellen. Und das hat Andreas Gruber getan. Er schreibt uns, jetzt kommt ein bisschen längere Mail, ich lese sie trotzdem ganz vor. Ich hätte eine Frage zum Thema Dekantieren bzw. Kühlen. Bei manchen Weinen rät es sich ja, ihn schon ein paar Stunden vorher zu öffnen. Gleichzeitig möchte man ihn aber nicht zu warm werden lassen. Wie sollte man das am besten machen? Wenn ich ihn ohne Korken zurück in den Kühlschrank stelle, hätte ich Angst, dass er zu sehr die Gerüche des Kühlschranks annimmt. Wenn ich den Korken drauf lasse, wird er aber wohl nicht genügend Luft bekommen. Auch der Dekanter passt meistens nicht in den Kühlschrank. Wie macht das der Profi? Also, das ist die Frage von Andreas Gruber. Ich habe zu dir gesagt, Werner, ist ein guter Anlass, um über das Dekantieren zu reden. Du hast sofort gesagt, Moment mal, in der Mail geht es um zwei ganz verschiedene Sachen, nämlich ums Dekantieren und ums Lüften. Klär mich bitte auf, was ist genau der Unterschied?
Also, das bringen viele ganz wild durcheinander und deswegen ganz grundsätzlich. Also, einen Wein dekantieren muss man eigentlich dann, wenn er sozusagen unten einen Bodensatz hat, wenn er irgendwie etwas hat, was sich abgesetzt hat. Das war früher sehr viel häufiger bei Weinen der Fall, weil die nicht geklärt waren, nicht gefiltert waren und dann haben die doch sehr viel Depot gebildet.
Und damit der nicht ins, damit dieser,
und damit dieses man Depot nicht ins Satz, Glas diesen kommt, Kaffeesatz nicht im Glas nachher hat, hat man den Wein vorher umgegossen. Bei sehr alten Rotweinen ist das ganz normal, dass sich so ein Satz bildet. Das ist auch gut. Das sind dann Farbstoffveränderungen, die fällen da aus. Und dann hat man so eine Art Schlamm da drin. Und diese Flaschen sollte man eigentlich ja liegend aufbewahren. Die, die solche Flaschen haben, wissen das in der Regel und für den Rest nur ganz grob. Und deswegen hat man auch so komplexe Vorrichtungen mit einer Kerze dahinter, wo man die Flasche liegend drauflegen kann und sieht durch die Flasche durch das Licht und kann erkennen, wo die Trübstoffe sind. Und dann wird das ganz vorsichtig gesenkt und in eine Dekantierkaraffe umgefüllt, ohne eben den Schmodder aufzurühren und damit den ganzen Wein trüb zu machen. Das ist ein Luxus für extreme Spezialisten und das braucht eigentlich heutzutage im Alltag niemand mehr. Anders ist das mit dem Lüften. Viele unserer Weine werden eigentlich zu jung getrunken und die sind noch viel zu unentwickelt. Und das kann man ein bisschen ausgleichen, indem man sie richtig heftig mit Luft in Kontakt bringt, strullern lässt in so eine bauchige Glaskaraffe. Dann machen sie so einen ganz kleinen Alterungsschub sozusagen, einen Entwicklungsschub und das tut vielen Weinen gut. Deswegen halte ich das für eine sinnvolle Sache.
Das heißt aber auch, wenn man mir diese Glaskaraffe als Dekanter verkauft hat, dann war das eigentlich falsch, weil es ist eine Lüftungsvorrichtung für Weine.
Eigentlich schon, aber ist ja wurscht, schreiben wir nicht um Worte. Das ist eben eher dieser Lüftung. Deswegen ist ja auch das Ding unten so bauchig, damit möglichst eine große Oberfläche entsteht und damit ein guter Austausch mit Luftsauerstoff.
Für welche Weine braucht man das? Du hast schon gesagt, eher die man zu jung trinkt.
Ja, für Weine, die Entwicklungspotenzial haben. Wir füllen ja viele Weine heute so ab, dass sie eigentlich sich nicht mehr sehr stark entwickeln. Da ist dann inertes Gas obendrauf, also CO2 im Flaschenhals. Die sind sehr dicht verschlossen und. Da findet gar keine Entwicklung statt und das führt dazu, dass die Weine dann noch hart, unrund, eckig sind. Das ist der eine Ansatz. Der andere ist, es sind größere, bedeutende Weine, die aber auch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu entfalten sozusagen. Das muss man sich vorstellen, die waren da jetzt vielleicht 10 Jahre, wirklich gute Weine, eingesperrt und zusammengefaltet. Und nun lässt man die raus und die Aromen entfalten sich wie so ein Origami-Ding, wenn man das auseinander macht. Und das braucht eben ein bisschen Zeit. Ganz alte Weine, da ist das mit dem Lüften sehr problematisch, weil die zerfallen dann ganz schnell an der Luft. Also ich habe mal einen 47er aus dem Keller getrunken, den zieht man auf. Der ist im ersten Moment wirklich da. Man hat tolle Aromen noch und schon nach ganz kurzer Zeit ist er weg. Und das will man natürlich nicht, also Vorsicht, es ist nicht für wirklich alte Weine, würde ich jetzt nicht unbedingt lüften.
Okay, also ein 47er hat, glaube ich, nicht jeder im Weinkeller, deswegen können wir das mal so außen vor lassen, reden über die positiven Effekte des Lüftens. Jetzt sieht man in der Werbung oder auf den Verpackungen von diesen Glaskaraffen vor allem immer Rotweine drin, aber man kann doch genauso gut auch einen Weißwein lüften, oder?
Das kann und sollte man sogar, also gerade etwas anspruchsvollere, gehobene Weißweine, die durchaus in ihren besten Jahren sind, profitieren eben auch von diesem Entfalten in der Karaffe. Das tut denen echt gut.
Jetzt müssen wir nochmal zurückkommen auf die Frage von unserem Hörer, Andreas Gruber, die ja recht kompliziert ist. Ja. Also er möchte lüften und gleichzeitig den Wein aber nicht warm werden lassen und ihn deswegen in den Kühlschrank stellen. Ist das schon mal grundsätzlich das richtige Vorgehen, das Lüften bei kühlen Temperaturen, oder braucht es da nicht vielleicht sogar eher höhere Temperaturen?
Na, es hängt ja davon ab, was ich eigentlich trinken will. Also bei einem Rotwein, glaube ich, ist das nicht so problematisch. Den holt man eben dann kellerkalt und lässt ihn in einem solchen breiten Glasfuß eine Weile stehen. Dann kriegt der, wenn er, sagen wir mal, 12 Grad hatte, dann auch seine 16, 18 vielleicht, die er haben sollte. Ganz richtig ist, dass man Weine generell nicht so warm werden lassen sollte. Also Rotwein, da haben wir schon drüber geredet. Zimmertemperatur ist heutzutage natürlich einfach Quatsch. Das kriegt man aber wahrscheinlich in den Griff. Man muss die ja auch nicht endlos lüften in aller Regel. Und es ist besser, in so eine Karaffe umzufüllen, als in der Flasche einfach nur den Korken rauszuziehen. Geht aber auch, wenn ich das über Nacht mache. Das wird jeder schon mal beobachtet haben. Dann ist das sinnvoll. Die Luft in der Flasche reicht in der Regel aber aus, wenn die Schulter erstmal frei ist, um diesen Effekt zu erzeugen. Also ich muss da nicht sinnlos viel Luft reintun. Deswegen reicht es oft, mal einen Schluck oben abzutrinken und den Kork wieder drauf zu tun, in den Kühlschrank zu stellen. Schon das ist eine Form von Lüften.
Du hast jetzt zwei verschiedene Sachen gesagt. Nämlich einmal, dass man gar nicht so lang lüften sollte. Andererseits hast du gesagt, man kann sowas auch über Nacht quasi lüften lassen. Also was ist denn jetzt lang und kurz?
Also man braucht es, wenn man es umgegossen hat in eine Karaffe und hat eine große Oberfläche, dann brauche ich das ja nicht mehr so endlos lang zu machen. Wenn ich nur
das heißt, halbe Stunde reicht, oder?
Naja, es hängt vom Wein natürlich ab, aber eine halbe Stunde ist besser als nichts. Mhm. Ja. Wenn ich die Flasche oben nur ein bisschen abnehme und dann den Sauerstoff in der Flasche wirken lasse, dann brauche ich naturgemäß ein bisschen länger, ja, weil das ja nicht so viel Kontaktfläche ist. Deswegen habe ich gesagt, dass in dem Fall bei Weißwein zum Beispiel würde ich das dann in den Kühlschrank stellen und dann kann man das am nächsten Tag mit Fug und Recht noch trinken.
Und den Rotwein einfach umfüllen.
Umfüllen.
Und nicht gucken, so lange, dass er warm wird, und dann muss er eben auch gar nicht in den Kühlschrank. Genau.
Und ich kann ja auch die Karaffe durchaus in einen Keller stellen oder ich kann die Weißweinflasche auch sehr wohl öffnen und eine Kühlmanschette drum tun. Kann ich auch mit Rotwein machen. Ja, spricht auch nichts dagegen. Am Ende muss dann die Trinktemperatur halt irgendwie erreicht sein. Also in aller Regel klingt das komplizierter, als es ist. Bisschen gesunder Menschenverstand, ein bisschen Luft reinlassen und die Kühlmöglichkeiten, die man hat, nutzen. Also mein Kühlschrank riecht jetzt auch nicht extrem. Ich tue da keine Zwiebeln normalerweise rein. Da hätte ich keine Sorge, auch mal eine Karaffe reinzustellen.
Jetzt habe ich dir eben schon gesagt, ich komme bisher ganz gut ohne so eine Lüftungskaraffe durchs Leben. Bei welchem Wein würdest du denn sagen, oh, da ist es wirklich verschenkt, den nicht zu lüften? Da wäre es wirklich gut, wenn ich das machen würde.
Ja, also bei nicht zu hochpreisigen, aber schon schönen Rotweinen, die, wie gesagt, meistens ja sowieso zu jung sind, da finde ich es schon sehr schön. Wenn du dich selbst mal beobachtest, wenn du so eine Flasche am nächsten Abend nochmal trinkst, also die Hälfte, dann ist der in der Regel an diesem nächsten Abend besser. Mhm. Und den Effekt könntest du vorziehen. Das wäre doch ganz schön eigentlich. Und auch bei großen Weißweinen, die, wie gesagt, nicht über den Höhepunkt drüber sind, ist das eine tolle Facette, weil sie einfach sich besser entwickeln und viel mehr bieten.
Okay, ich fürchte, ich bekomme jetzt ganz viele Lüftungskaraffen geschenkt von Menschen, die das hier gehört haben, dass ich keine habe.
Ja. Eine reicht. Zweitens, sauber machen. Da gibt's zum Beispiel so Stahlkügelchen, die man nutzen kann, um Karaffen sauber zu machen. Funktioniert ziemlich gut. Und mit destilliertem Wasser nachspülen, dann gibt's auch innen keine Flecken und du musst sie nicht abtrocknen.
Aber es dauert furchtbar lange, oder? Bis diese restliche Flüssigkeit immer daraus verdunstet ist, finde ich.
Ja. Das tut es aber, wenn es destilliertes Wasser ist, gibt es keine Flecken.
Gut, ich merke schon, du bist Verfechter dieser Karaffen. Ich will ihr vielleicht nochmal eine Chance geben. Erstmal danke an Andreas Gruber für diese interessante Frage. Wenn auch Sie eine Frage oder eine Themenanregung haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist trockenbislieblich@swr.de. Trockenbislieblich in einem Wort @swr.de. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, nämlich Werner, zu einer deiner Weinbesprechungen. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen auch der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge deines Weinmanns an und reden anschließend drüber. Und heute geht es um einen Wein, der ist weder trocken noch lieblich.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Das obere Mittelrheintal ist seit 20 Jahren UNESCO-Welterbe. Jubel und Gratulation. Romantisch von Natur aus, von den Romantikern vielfach besungen. Und dann sein Wein. Nur ein Blick in die Geschichte zeigt, da war mal mehr Lametta. Vor 200 Jahren 2000 Hektar Reben, heute nicht mal mehr ein Viertel davon. Zu steil, zu steinig, zu stressig. Dabei ist und bleibt das ein gutes Terroir. Wir testen den 2021er Bopparter Hamm Riesling Feinherb vom Weingut Matthias Müller in Boppart, kostet 8 Euro. Der riecht fein und anregend nach Birnen-Apfelmus und gibt auf der Zunge noch eine Menge dazu. Von reifer Grapefruit über Sternfrucht bis Salzkaramell. Viel spannender, da tanzen Süße und Säure einen Passadobel mit Energie und Aufstampfen. Ein Riesling ohne Säure ist wie ein Tatort ohne Täter. Hat mal einer gesagt, stammt nicht von mir, ist aber richtig. 9,2 Gramm Säure auf der Flasche, das ist ein Wort. Aber reif und eben mit 22 Gramm Zucker auf der anderen Seite. Wenn Feinherb mal als Beschreibung passt, dann hier. Der hat übrigens nicht nur mir geschmeckt. Er ist von einer Jury, und da war ich nur einer davon, als Jubiläumswein ausgewählt worden. Mit einem Künstleretikett von Michael Apitz verschönt, gibt's den dann auch unter anderem bei offiziellen Feierstunden. Und das macht die trockenste Rede erträglich. 2021er Bopparter Hamm Riesling Feinherb, Weingut Matthias Müller, 8 Euro.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Wir wollen noch ein bisschen reden über diesen Begriff Feinherb. Das ist ja nach meinem Empfinden so ein bisschen ein Modebegriff. Du machst seit Jahrzehnten Weinjournalismus. Wann ist dir zum ersten Mal der Begriff Feinherb untergekommen? Weißt du das noch?
Spannende Frage. Ich glaube, den Begriff habe ich schon sehr früh gehört, aber er hat seit ungefähr 10 Jahren einen ganz anderen Klang und eine ganz andere Bedeutung gewonnen.
Okay, über die Bedeutung reden wir gleich. Wenn ich im Internet eine Schnellrecherche starte, was ist Feinherb? Da kann man drauf wetten, kommt ganz schnell das Ergebnis, anderes Wort für halbtrocken. Ist aber völliger Quatsch, oder?
Das ist nicht richtig, wie man auch an diesem Beispiel gesehen hat, 22 Gramm Restzucker, das ist nicht mehr halbtrocken, das ist lieblich. Also nach der juristischen Definition. Das Weingesetz definiert die Begriffe trocken, halbtrocken, lieblich und süß, aber nicht Feinherb. Das heißt, Feinherb ist ein freier Begriff, den kann der Winzer nutzen, wie er möchte. Und das macht wahrscheinlich seinen Charme aus. Und die Winzer sagen halt, die Kundschaft akzeptiert das in der Regel besser als den Begriff halbtrocken. Halbtrocken ist immer so eine Halbheit, ne? Also nicht Fisch, nicht Fleisch.
Aber ich weiß ja dann gar nicht als Weintrinker, was mich erwartet. Das ist doch ein Problem, oder?
Es ist ein Problem. Also ich habe tatsächlich schon feinherbe Weine vorgesetzt gekriegt, die null oder annähernd null Restzucker hatten und solche, die eben deutlich lieblich sind. Ja, offensichtlich aber funktioniert das am Markt und das zählt ja auch ein bisschen und ist ja auch okay.
Aber hältst du es für problematisch, einfach mit solchen Begriffen zu hantieren, wo eigentlich gar nicht genau klar ist, was da dahinter steht?
Das ist deshalb immer problematisch, weil früher oder später irgendeiner kommt und den Begriff sozusagen konterkariert. Also solange der Verbraucher sich was drunter vorstellen kann und die Illusion hat, dass er weiß, was er da kriegt, ist das okay. In dem Moment, wo eben die Spannbreite zu sehr ausgereizt wird. Bislang sind das Extreme, die zu trocken oder zu lieblich für diesen Begriff sind. Wenn es wirklich als Synonym für halbtrocken benutzt wird, für das, was man als halbtrocken schmeckt, dann funktioniert das und dann wird es diesen Begriff geben. Und ich bin sicher, wenn er überzogen wird, wenn er überreizt wird, dann verschwindet er auch ganz einfach. Das ist der Vorteil. Wenn es nicht im Gesetz steht, kann der Markt es auch ganz einfach killen.
Also ist ein Modebegriff.
Es ist ein Modebegriff, natürlich. Und ich finde, das Schwierigste daran eigentlich aus meiner Warte, dass er so viele Facetten zusammenschmeißt. Also erstmal ist es ja ein Derivat von Herb. Und Herb passt eigentlich zu diesen Weinen gar nicht. Herb ist im strengen Sinne nämlich Gerbstoff betont. Würde bedeuten, Rotweine haben Herb als Begriff, da passt das gut hin. Bei Weißweinen, bei manchen moderneren, die Gerbstoff betont sind, weil sie auf der Maische gelagert waren oder vergoren sind, angegoren sind, da ist Herb richtig. Das ist dieser Eindruck von, ja, von Gerbstoffen, von diesem Zahnstumpf machenden bis hin zu leichter Bitterkeit fast. Das ist eigentlich Herb. Was da gemeint ist, ist eher Feinherb, so in fein trocken. Trocken ist der richtige Begriff, nämlich für diese Weißweine, die gemeint sind, die wenig Restzucker haben. Die sind nicht herb, die sind trocken.
Bei dem Wein, den du getestet hast, hast du gesagt, wenn mal der Begriff Feinherb irgendwo passt, dann hier. Warum? Was hat den aus deiner Sicht zu einem perfekten Feinherben gemacht?
Weil er für 22 Gramm Restzucker gar nicht süß geschmeckt hat, sondern eben dieses Feine in Anführungszeichen hatte. Diese Spannung, diese große Spannung, weil er hatte extrem viel Säure, oder hat extrem viel Säure. Ja, das ist also kein Wein, der so irgendwie Larifari zwischen allem ist und deswegen Feinherb genannt wird, sondern der hat von beiden relativ viel gehabt. Das stützt aber gerade beim Riesling halt auch die Frucht. Das kann man auch mit einem Weißburgunder bedingt machen oder mit einem Grauburgunder wäre es wahrscheinlich sogar langweilig, weil er keine Säure hat. Das sind so Dinge, wo ich denke, ja, der schmeckte durchaus nicht lieblich, sondern halbtrocken, feinherb in seiner Anmutung. Und diese große Spannung würde ich eben auch als fein bezeichnen. Während sonst das so irgendwie als völlig sinnfreier Ergänzung zu herb benutzt wird.
Aber rein gesetzlich, hast du gesagt, ist er ja lieblich aufgrund des hohen Restzuckergehalts. Das steht dann auch drauf auf dem Rückenetikett?
Das steht nicht drauf. Mhm. Muss ja nicht im deutschen Weinrecht, muss ja nur trocken deklariert werden oder halbtrocken.
Und ich würde wetten, mit Feinherb vorne drauf verkauft er sich besser, als wenn lieblich draufstehen würde, oder?
Ja, ja, absolut. Deswegen ist ja das auch der Punkt, ja.
Mit Feinherb haben wir also hier so einen Begriff, der eigentlich nicht genau gesetzlich definiert ist, der aber trotzdem unglaublich häufig verwendet wird. Passiert das öfter in der Weinbranche?
Interessanterweise eben nicht. Feinherb ist wirklich eine Ausnahme. Es gibt noch, ich kann draufschreiben, im Barrique, ja, aber das ist eher schon auch gut feststellbar, was das ist. So einen völlig undefinierten Begriff, den ich trotzdem so aufs Etikett schreiben darf, ist mir in der Art und Weise gar nicht mehr bewusst, dass es das gäbe. Also insofern ist das schon eine Alleinstellung.
Wie viele Jahre gibst du dem Begriff Feinherb noch?
Sowas kann überleben. Im Französischen gibt es das bei Loire-Weinen zum Beispiel, weil dort die Norm ist, dass die Weine ja trocken sind. Und deswegen hat man diese nicht edelsüßen, sondern einfach nur etwas süßlicheren Weine durchaus auch mit Begriffen ausgestattet. Also das kann überleben, muss aber nicht.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über feinherbe Weine und das Dekantieren und vor allem das Belüften. Und Werner, wir haben diese Sendung angefangen mit einem Geständnis von mir. Ich habe gesagt, diese Belüftungskaraffe ist für mich das unsinnigste Weinutensil in meinem Haushalt. Was ist denn aus deiner Sicht bei dir zu Hause das unsinnigste Weinutensil, das du so rumstehen hast?
Ich habe in der Garage tatsächlich noch eine Platte stehen, fällt mir ein, die sollte ich mal entsorgen. Die ist energetisch aufgeladen und soll Weine reifen lassen, wenn man sie da draufstellt.
Klingt total esoterisch.
Das ist esoterisch. Ich habe es ausprobiert. Es hat bei mir zumindest nicht funktioniert, vielleicht weil ich nicht dran glaube. Aber da ich die Platte nirgendwo verlegen kann, die passt nicht zu meinen Badezimmerkacheln, sollte ich sie vielleicht mal entsorgen.